Hallo, hier ist der Equal Care Podcast, der dir alle zwei Wochen neue Impulse für deine gleichberechtigte und feministische Elternschaft liefert. Ich bin Hannah Drexler. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und selbst Mama von drei Kindern. Zusammen mit meinem Mann lebe ich von Beginn unserer Elternschaft an ein 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit zu gleichen Teilen auf. Hier gibt es ganz konkrete Tipps für mehr Equal Care sowie neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst und dir die Zeit für diese neue Folge nimmst. Eine besondere Folge, es ist die letzte Folge vor der Podcast-Sommerpause. Das macht mich irgendwie gerade etwas wehmütig, weil ich so ein bisschen Sommer-FOMO habe, glaube ich. Ich freue mich aber auch sehr auf die Pause und ein wenig Abstand und Urlaub. Und das ja, fühlt sich dieses Jahr irgendwie, wahrscheinlich wie immer, aber irgendwie gerade besonders nötig an. Und es geht heute um ein paar Impulse zu einer Frage, die mir immer wieder begegnet, nämlich, wann bin ich als Mutter eigentlich gut genug? Das bewegt viele meiner Klientinnen und Teilnehmerinnen meiner Angebote. Und das klingt nach einer einfachen Frage, aber die ist ja doch ganz schön komplex, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der Perfektionismus und Idealbilder ständig präsent sind, auch und gerade in Bezug auf Elternschaft und Mutterschaft. Und in dieser Folge möchte ich jetzt ein bisschen mit dir schauen oder dich ein bisschen inspirieren, dir ein paar Impulse dazu geben, woher dieser Druck kommt, also da ein bisschen Wissen vermitteln, aber ja, dir auch ein paar Impulse geben, wie du denn mit diesem Anspruch an das gut genug sein oder vielleicht auch mehr als gut genug sein umgehen kannst und warum es nicht nur in Ordnung, sondern sogar wichtig ist, nicht perfekt zu sein, weil dieser Druck der Supermom, den ich ja hier auch immer wieder thematisiere, der ist halt allgegenwärtig und der führt ja auch zu den Zweifeln daran, ob man wohl gut genug ist. Und bevor es richtig losgeht, noch der Hinweis, dass es im August etwas Besonderes in meiner Feminist Motherhood Community gibt. Das ist ja so ein bisschen die Community zum Podcast. Da kannst du jederzeit reinschnuppern, 14 Tage kostenlos. Die basiert auf einer WhatsApp-Community mit verschiedenen Gruppen zu ganz verschiedenen Themen. Und jeden Monat nehmen wir uns aber auch ein spezielles Thema vor. Da gibt es dann Impulse. Und im August, in meiner Sommerpause, gibt es einen kostenlosen Audiokurs für alle Community-Frauen, der heißt Urlaub vom inneren Patriarchat. Ein Audiokurs für alle, die auch mal nicht zuständig sein wollen. Wenn du also Sehnsucht nach Inspiration hast während der Podcast-Pause, dann ist das eine sehr gute Gelegenheit. Da bekommst du dann in den 4 Augustwochen jeden Montag einen ungefähr 15-minütigen Audioimpuls und ein kleines Reflexionsworksheet, wie du Urlaub vom inneren Patriarchat und dem ganzen Müssen und Sollen und ja, im Grunde diesem Druck machen kannst, der eben auf dem Mutterbild lastet. Ja, und jetzt wollen wir uns doch damit ein bisschen beschäftigen, mit der Last des Mutterideals. Wir leben eben in einer Zeit, in der ja, wir Mütter mehr Wissen eigentlich denn je oder Eltern mehr Wissen zur Verfügung haben denn je. Wir haben Zugang zu Ratgebern, Studien, Podcasts, ganz viel Social Media Content und gleichzeitig fühlen sich viele Eltern überfordert. Und das liegt sicherlich an dieser Flut auch des Wissens, an dieser Suggestion, man könnte ja alles wissen und es aber nicht so einfach ist, dieses Wissen umzusetzen, weil uns subtil und manchmal auch ganz offen eben vermittelt wird, dass wirklich alles von uns abhängt und Eltern irgendwie so und insbesondere Mütter, das ist ja Teil dieses Mutterideals, sozusagen auch die Macht der Mutter, die sozusagen, ja, ganz wichtig ist für das Wohlergehen des Kindes, auch wenn das eben ein Mythos ist. Das ist gar nicht Stand der Wissenschaft. Aber es wird uns eben suggeriert. Und wir müssen unser Kind sozusagen oder unsere Kinder in Anführungsstrichen richtig begleiten. Und jede Entscheidung, jede Reaktion, jedes Verhalten hat irgendwie ganz weitreichende Konsequenzen und Fehler sind im Grunde unverzeihlich, weil wir könnten es ja wissen. Und ja, diese Idee von der Supermutter, die nie müde ist, die immer geduldig ist, die immer liebevoll ist, die ist einfach ja, absolut unrealistisch, aber sie ist auch schädlich. weil sie wahnsinnig viel Stress macht. Ja, sowohl meine persönlichen Erfahrungen als auch wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass Kinder eben gar keine perfekten Mütter oder Eltern brauchen, sondern echte Eltern und Bezugspersonen, echte Mütter und Väter. Die Supermutter ist ein patriarchal geprägtes Bild. Und ich spreche hier jetzt hauptsächlich von Müttern, weil es die Mütter sind, die sich da besonders viel Druck machen, weil es eben Teil des patriarchal geprägten Mutterideals ist, dass Mütter für Kinder verantwortlich sind und das Wohlergehen von Kindern und auch in der Realität einfach den Großteil der Care-Arbeit übernehmen. Für Väter gilt einfach ein anderer Anspruch. Ne? Auf Vätern lastet auch ganz viel Druck, aber der hat weniger mit diesem, mit dem Kümmern tatsächlich zu tun. Ne? Väter sollen zunehmend präsent sein, aber wenn sie präsent sind, dann sind sie im Grunde schon gute Väter. Und was präsent genau bedeutet, ist auch nicht so richtig klar. Genau, also dazu gibt es vielleicht einfach mal eine andere Folge, beziehungsweise es gibt ja auch schon Folgen. Ich kann auch die Folge mit Julia Strobel zum Thema Vaterschaft im Wandel euch sehr empfehlen. Genau, ich will nur einmal sagen, warum ich hier dann hauptsächlich von den Müttern spreche, weil eben dieser Perfektionsdruck vor allen Dingen auf der Mutter lastet, aufgrund des patriarchal geprägten Mutterbildes. Insofern ist das kein individuelles Problem, sondern eben ein Ausdruck tief verwurzelter kultureller Narrative letztendlich. Mutterschaft sozusagen als einerseits moralisches Projekt, als tatsächlich auch nationale Aufgabe, ganz besonders in Deutschland, als aber auch absolutes Privatvergnügen und private Verantwortung. Es ist sozusagen eine Selbstverwirklichung, Mutter zu werden, vermeintlich. Und all das wirkt halt auf uns Mütter ein, oft unbewusst, aber mit ja, starker emotionaler Wirkung, mit Schuldgefühlen, mit Erschöpfung, mit diesem Perfektionismusdruck und dem Gefühl, eigentlich nie genug zu sein. Ja, und historisch betrachtet könnte man sagen, oder ja, es ist eigentlich so, der Anfang dieses Mutterideals liegt so im 18., 19. Jahrhundert, in dem die bürgerliche Kleinfamilie sich etabliert hat und damit ein neues Ideal von der Frau und Mutter, ja, sehr christlich im Grunde auch aufgeladen, sozusagen eine Art heilige Mutter, die selbstlose Mutter, die aufopfernd ist, die sich ausschließlich um den privaten Raum der Familie kümmert. Und das ist ja auch ein Luxus gewesen, dass das überhaupt möglich war. Mutterschaft wurde natürlich von Männern zu einer natürlichen Bestimmung der Frau sozusagen stilisiert und erklärt. Und der Mann wurde sozusagen immer mehr, ja, also da wurden sozusagen das Rollenbild auch so sich gegenübergestellt, sozusagen die Frau als sozusagen emotionale Sphäre und der Mann als rationaler Akteur im öffentlichen Raum, der die vernünftigen Entscheidungen trifft und sozusagen ja, im Außen agiert. Also diese männliche Öffentlichkeit und eine weibliche Privatheit, das hat das ja, Denken, zumindest in unserer westlichen Welt, ja, in Europa und dann natürlich kolonialisiert sozusagen lange geprägt. Mutterschaft wurde damit nicht nur biologisch, sondern eben auch extrem moralisch aufgeladen. Und genau, der Mutter kam sozusagen immer mehr Bedeutung zu. Das war ja auch eine Anerkennung für die Frau, aber halt bloß nicht so viel Anerkennung. Ne? Also damit soll Frau sich bitte zufrieden geben. Genau, ich verkürze das jetzt hier mit so einzelnen Stationen, aber das war sicherlich sehr prägsam. Wer sich auch dafür interessiert, kann zum Beispiel bei Susanne Mirau in Muttersein nachlesen. Genau, dann im Nationalsozialismus in Deutschland die Mutter als Stütze der Nation sozusagen. Ne? Also im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde eben Mutterschaft zunehmend nationalsozialistisch aufgeladen, jetzt hier in unserem Kulturkreis. Ja, Frauen waren verantwortlich für die physische Reproduktion sozusagen, die Steigerung der Geburtenrate, aber auch eben für die moralische, politische Erziehung. Also ne, sozusagen die guten, es gab gute und schlechte Staatsbürger und für die guten, die Mütter sollen bitte für die guten sorgen. Und das ist natürlich auch so eine Zuschreibung, die den Druck auf Frauen total verschärft hat, die auch Frauen, die keine Mütter waren, natürlich zunehmend abgewertet hat. Und ja, dieser Druck, eine sozusagen ideale Mutter zu sein, die aber auch Verantwortung ja sozusagen hat, fast sozusagen staatsfreuisch, also ne, damit kriegt sie nochmal so eine andere Bedeutung. Aber auch dieses Thema Leistung und Strebsamkeit und ja, alles perfekt haben, ist da natürlich auch sehr geprägt worden. Ebenso in der Nachkriegszeit. Dieses Ideal oder Haus, also Frauen-Mutter-Ideal der 50er Jahre war ja auch wieder ein sehr spezielles. Also da gab es ja, also diese ersten Emanzipationsbewegungen oder feministischen Bewegungen sind ja auch durch den Krieg logischerweise dann im Grunde zerstört worden. Genau, und in den 50er Jahren gab es eben in westlichen Gesellschaften ja dieses Hausfrauen- und Mutter-Ideal, gerade in Westdeutschland. Oder wir kennen vielleicht auch so Bilder aus amerikanischen Filmen, also die Frau sozusagen als Teil des Wirtschaftswunders, als Hüterin der häuslichen Ordnung und Profiteurin des wirtschaftlichen Aufschwungs durch irgendwelche Haushaltsgeräte, während der Mann sozusagen den Lebensunterhalt verdient. Also Mutterschaft war da verbunden mit Häuslichkeit, Fürsorge, aber auch Verzicht und auch Disziplin und ja, schon sozusagen ein ganz bestimmtes kulturelles Narrativ der perfekt aussehenden Mutter, ich weiß nicht, ob ihr das auch, mir fällt gerade eine Serie ein, The Marvelous Mrs. Maisel, sehr empfehlenswert. Da geht das, ich glaube, zu Beginn auch so Szenen, dass sie, die Hausfrau, sozusagen immer auch der Wecker klingelt, sozusagen eine Viertelstunde oder so, bevor der des Mannes klingelt, damit sie sich dann kurz im Bad zurecht macht und morgens sozusagen perfekt gestylt, ja, neben ihrem Mann, oder der Mann wacht neben der perfekt gestylten Frau auf. Also das kriegt da auch so eine Ironie irgendwie. Aber ja, das kommt einem vielleicht fast absurd vor, aber es war ja Teil der Realität und das ist wirklich auch tragisch. Also ich glaube, viele Mütter, die unter diesem Perfektionsdruck leiden, spüren auch den Schmerz, der da drin liegt, in diesem Versuch, einem Ideal gerecht zu werden, dem man eigentlich nie gerecht werden kann. Ja, und dann es ist ja die sogenannte zweite feministische Welle in den 70er Jahren und auch wachsende Erwerbstätigkeit von Frauen haben sich da natürlich auch Anforderungen an Mütter verschoben. Frauen sollten zunehmend gleichzeitig beruflich aktiv und gute Mütter und Partnerin sein. Aber das war ja sozusagen auch erstmal noch, ja, also eher so ein Befreiungsschlag, irgendwie diese feministische Forderung nach Selbstbestimmung. Und hat natürlich da aber so einen Grundstein gelegt, auch für diese Selbstoptimierung, die dahinter ist. Also man muss das dann ja auch alles irgendwie schaffen. Und gleichzeitig war es eben auch eine große Portion an Freiheit, die Frauen da bekommen haben, insbesondere Frauen, die auch Mütter waren. Genau, und dann so zunehmend in den 80er, 90er Jahren, also da gab es ja auch noch ganz viele Mütter, die in Anführungsstrichen nur Hausfrauen waren. Auch in meiner Kindheit war das noch viel so in den 90er Jahren. Genau, aber so die Hausfrau wurde im Grunde zur Working Mom und die Messlatte ist gestiegen. Es gab zunehmend diese doppelte Belastung, also doppelte Belastung bei, aber nicht Umverteilung von Care-Arbeit. Ne? Also Frauen wurden animiert und es gab auch politische Bestrebungen, dass die zunehmend erwerbstätig waren. Und es gab aber wenig oder keine politischen Bestrebungen, Männer mehr in Care-Arbeit einzubinden. Und das ist eigentlich auch ein zentraler Ursprung dieses Supermom-Mythoses. Also Mütter sollen alles gleichzeitig und perfekt machen. Beruf, Care-Arbeit, Partnerschaft, sich selbst verwirklichen und am besten noch irgendwo sozial engagiert sein. Und dann auch noch diese perfekten Kinder haben, weil das ist ja das Problem. Perfekte Mütter brauchen natürlich auch perfekte Kinder. Das macht dann noch mehr Druck. Und ja, und seitdem ist das im Grunde, ist diese Supermom eigentlich so wie so eine, wie soll man sagen, neoliberale Heldin geworden. Also, ja, ich weiß nicht, wie wir da mal drauf gucken werden, aber ich würde fast sagen, sie ist so eine Figur der Spätmoderne. Also sie verkörpert so den Anspruch, alles zu können, alles zu wollen. Dieses You can have it all ist da sozusagen so das Credo. Dabei gut aussehen, reflektiert sein, die Kinder perfekt zu fördern. Und sie ist eben ja das Produkt einer neoliberalen Gesellschaft im Grunde, ne? Die Mutterschaft einerseits idealisiert, aber auch romantisiert und erwartet, ganz viel von Müttern erwartet und Care-Arbeit parallel ja aber entwertet, weil Care-Arbeit einfach wenig sichtbar ist und nicht anerkannt und soll aber gleichzeitig perfekt erledigt werden. Das ist einfach alles sehr widersprüchlich und schwierig, auch dieser Aufgabe sozusagen gerecht zu werden. Und ja, es gibt da sozusagen auch mehrere so Unternarrative, könnte man sagen. Also ne, es gibt so dieses Übermuttern, Überbemuttern, wie sagt man, Helikoptermutterschaft ist auch so ein Zeitgeistbegriff. Mompreneurship ist noch so ein anderer. Also man ist sozusagen, man muss selbstständig werden, um das Vereinbarkeitsproblem zu lösen. Mütter als Managerinnen ist da auch so ein bisschen drin, ne? Also die Vereinbarkeitsmanagerinnen der Familie, das ist eben auch sehr ja, wirtschaftlich geprägt, so dieses Narrativ. Und ja, Mutterschaft überhaupt sozusagen, als also in Social Media kann man ja auch sehen, wie Mutterschaft inszeniert wird an vielen Stellen, also als ist sozusagen ein neu aufgeladenes Ideal. Es gibt ja auch diese Tradwife-Bewegung und ja, ich aus meiner Sicht irgendwie sehr viel Orientierungslosigkeit, könnte man vielleicht auch sagen, was Mutterschaft betrifft. Und es ist so ein bisschen wie so eine Suche auch danach, was ist denn jetzt in Anführungsstrichen gute Mutterschaft? Wer soll ich denn da jetzt eigentlich sein? Und es ist einfach enorm schwer, in einem System zu leben, das eben nicht für einen gemacht wurde. Also ja, deswegen würde ich sagen, es ist so eine Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit auch von Müttern in diesem patriarchalen System, dass Mütter ja absolut ausbeutet und wie gesagt dann so ein bisschen neoliberal ihnen da irgendwie so eine Möhre hinhängt und sagt, du kannst vielleicht doch Teil des Games sein und Gewinnerin, wenn du dich nur genug anstrengst. Da werde ich, also ich merke dann mal beim Reden, wie mich das selber so, also wie ich in so ein Tempo komme, was richtig erschöpfend ist, weil man das gar nicht alles so, also das so übersteigert ist und gar nicht so schnell alles ja, denken kann, dass es, also dass man sozusagen beim Denken oder beim darüber nachdenken schon sich erschöpft fühlt. Ja, insofern, wenn du das Muttersein mit all seinen Anforderungen als herausfordernd empfindest, dann hat das nichts mit dir zu tun. Dann machst du nichts falsch. Das liegt an den Strukturen und am System, in dem du Mutter bist, weil dieses System dich einfach alleine lässt. Und moderne Mutterschaft erfordert es, so sehr selber eine Balance zwischen all diesen verschiedenen Rollen zu finden und sich so sehr von diesen Ansprüchen zu lösen, so sehr zu differenzieren, was ist denn jetzt sozusagen dieses Mutterideal der Gesellschaft und was ist das, was ich eigentlich will und wie finde ich darin meinen eigenen Weg, das ist herausfordernd und dann will man es ja wahrscheinlich auch gemeinsam womöglich tun und beide, ne, auch das Vaterbild ist ja im Umbruch. Ja, das ist nicht leicht. Ja, und was bedeutet es nun, gut genug zu sein oder ja, wie kommt man da hin? Also ich kann da auf jeden Fall Bücher von Susanne Mirau und Nora Imlau empfehlen. Muttersein von Susanne Mirau habe ich ja schon empfohlen. Bindung ohne Burnout von Nora Imlau kann ich auch sehr empfehlen, auch ihre anderen Bücher. Ja, im Grunde alle, die ich gelesen habe, aber wahrscheinlich auch alle ihre Bücher sind empfehlenswert. Es geht einfach nicht um das ständige Richtigmachen. Das ist mittlerweile ja auch wissenschaftlich einfach klar. Einmal hat Care-Arbeit überhaupt nichts oder die Qualität von Care-Arbeit nicht mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit der Entscheidung für Bindung und Beziehung. Es geht um eine verlässliche Beziehung, in der das Kind sich sicher fühlt, auch wenn wir mal nicht in Bestform sind oder diese Bezugsperson, zum Beispiel die Mutter, nicht in ihrer Bestform ist oder einfach erschöpft, müde und so weiter. Denn Bindung entsteht eben nicht durch Perfektion, sondern durch Kontinuität und Verlässlichkeit. Der Begriff der Good Enough Mother, den gibt es und der stammt von dem britischen Psychoanalytiker Donald Winnicott. Und der beschreibt eine Mutter, die sich ihrem Kind immer wieder liebevoll zuwendet, aber eben nicht perfekt, also gar nicht immer. Das ist nämlich einfach auch überhaupt nicht möglich. Das, wie gesagt, kann auch eine erschöpfte Mutter sein, eine müde Mutter, eine, die nicht immer oder sofort reagieren kann. Und das ist sogar gut so, denn dadurch lernt das Kind auch oder die Kinder, dass sie geliebt sind, auch wenn ihre Bedürfnisse nicht immer sofort erfüllt werden und dass sie auch negative Gefühle haben dürfen oder als negativ empfundene Gefühle, um letztendlich auch zu lernen, damit umzugehen, also eine gewisse Frustrationstoleranz. und dass sie auch Fähigkeiten daran entwickeln, nämlich Dinge auszuprobieren, ne, wenn man eben nicht sofort springt oder springen kann. Ich finde, besonders merkt man das mit zweiten und dritten Kind, wo einfach sozusagen auch eine natürliche Begrenzung der Ressourcen dann stattfindet, auch Kinder sich untereinander teilweise helfen müssen oder ja, es dann einfach auch tun. Aber auch einfach die Ressourcenverteilung, die Ressourcen verknappt sind und man immer wieder entscheiden muss, wer bekommt jetzt gerade die Aufmerksamkeit und muss ja dauernd Bedürfnisse priorisieren, weil natürlich irgendwie immer irgendwer was will, liegt natürlich dann auch wieder am Altersabstand und so weiter, wie viel Unterstützung da nötig ist und in welchem Sekundentakt man sozusagen gefragt ist. Genau, und eine einzelne Person kann das sowieso alles gar nicht wuppen und muss ja auch über den Tag sich wahnsinnig selbst regulieren und natürlich sich selber gut versorgen, um überhaupt ja, auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen zu können. Aber tatsächlich hat sich das für mich aus meiner Erfahrung dann auch im Grunde natürlicher oder stimmiger, natürlich ist immer ein ganz schwieriger Begriff, aber stimmiger angefühlt. Einerseits ist es natürlich stressiger, aber diese Möglichkeit mit einem Kind, zumindest in der Elternzeit, wenn man jetzt sozusagen ausschließlich für Care-Arbeit zuständig ist, im Grunde immer reagieren zu können und darüber auch das Gefühl haben, ich muss, aber das ist eben vielleicht gar nicht immer sinnvoll oder das Beste gerade für alle, sondern es ist auch manchmal ganz gut, wenn es irgendwie einen Moment dauert, natürlich je nach Alter des Kindes auch. Und klar, Alter spielt, wie gesagt, eine Rolle bei der Priorisierung und der Möglichkeit, Bedürfnisse kurzfristig zurückzustellen. Aber gerade mit älteren Kindern merkt man ja auch manchmal, dass das, was in dem Moment wichtig ist, auch manchmal 5 Minuten später auch gar nicht mehr wichtig ist. Genau, da spreche ich jetzt nicht vom Hunger eines Säuglings oder vom Nähebedürfnis eines Säuglings. Genau, und diese Fehler in Anführungsstrichen oder dieses gar nicht immer verfügbar sein, also das ist erstmal eine Realität des Lebens, ne, dass die einfach dazugehören, dass es eben viel mehr darum geht, in Beziehung zu sein, aber nicht darum, es irgendwie vermeintlich richtig oder perfekt zu machen oder gar nicht unbequem sind sozusagen für das Leben des Kindes, indem es ja mal kurz warten muss oder irgendwie sich selber helfen muss. Oder wenn wir auch ungeduldig werden, laut werden, selber, weiß nicht, traurig sind, wütend sind, weil unsere Bedürfnisse vielleicht auch selber eben dann übergangen wurden oder wir uns nicht selber gut genug darum kümmern konnten, dann ist das ja kein Beziehungsabbruch. Dann ist wie jeder Konflikt das einfach eine Möglichkeit, es nächstes Mal anders zu machen, je nach Ressourcen. Ne? Dann können wir uns auch wieder annähern. Wir können eben auch wenn wir laut geworden sind oder was richtig blöd gelaufen ist, das können wir immer bedauern und wir können uns dem immer wieder annähern, sozusagen der Beziehung. Und dabei lernen Kinder, dass Beziehungen Höhen und Tiefen haben und dass man sich streiten kann und wieder versöhnen. Und dass es, ja, dass wir eben auch unser Verhalten, also dass sie auch nicht immer perfekt alles richtig machen müssen, sondern dass es ganz menschlich ist, dass wir in Anführungsstrichen Fehler machen oder Dinge, wenn wir sie neu wählen könnten, anders entscheiden würden. Und sie lernen, dass alle Gefühle auch okay sind, ne? Auch die unangenehmen, also dass die einfach zum Leben dazugehören, dass es eben nicht immer alles ja, super bequem ist, sondern wie gesagt, dass es möglich ist, Frust auszuhalten auch. Und dass wenn wir authentisch sind, dann zeigen wir unseren Kindern ja, wie das echte Leben aussieht und sozusagen eine Achterbahn der Gefühle. Das, glaube ich, versuchen eben auch viele Mütter und vielleicht auch Väter zu vermeiden, sozusagen Kindern zu zeigen, wie es ihnen eigentlich gerade geht und ja, dass sie auch mal schlechte Laune haben, ist viel authentischer, das auch offen zu sagen, zu sagen, ich kann heute nicht so gut, das geht natürlich erst ab einem gewissen Alter, mir geht es heute auch nicht so gut, ich bin heute auch ungeduldig, wie auch immer. Und genau, wir machen das Beste draus. Der aktuelle Stand der Forschung sagt eben, dass Kinder das Gefühl brauchen, gesehen zu werden, ne? Und die Erfahrung, dass ihre Bedürfnisse zählen. Und sie brauchen Erwachsene, die Verantwortung übernehmen für ihr gesamtes Handeln, auch für ihre Fehler in Anführungsstrichen und das, was schiefläuft, die ja, Dinge bedauern können, die sagen können, es tut mir leid oder die einfach anerkennen können, wie dieses Kind sich gerade fühlt und das mit seinem Schmerz sehen, auch wenn es ihnen auch vielleicht gerade nicht so gut geht und auch zu sagen, ich kann auch gerade nicht, ich bin auch gerade wütend, so ungefähr, aber wir kriegen das hin, ich bin für dich da. Also dass es sozusagen beides möglich ist, dass diese Gefühle auch nebeneinander stehen dürfen oder vielleicht sogar manchmal noch viel mehr Gefühle, weil noch mehr Familienmitglieder auch da sind, die viele Gefühle haben und die irgendwie alle gesehen werden wollen. Also Kinder brauchen eine Umgebung, in der die Beziehung vor der Perfektion steht. Und ja, wir immer wieder zu dieser Beziehung sozusagen zurückkommen. Gut genug bedeutet nicht Gleichgültigkeit, das ist mir egal, oder ich mache es irgendwie halbherzig und es ist auch Wumpe, wie ich es mache, gar nicht, sondern es bedeutet, mitfühlend zu sein, einfühlsam zu sein, einfach menschlich, könnte man auch sagen, sein. Menschlich anerkennt, ja, mit sich selbst darüber eine authentische Bezugsperson überhaupt sein zu können. Und ja, das bedeutet, wir kehren sozusagen immer wieder zu der Verbindung zurück. Und ja, das ist letztendlich eine Fähigkeit für jegliche Beziehung, die wir führen. Und damit will ich auch nicht sagen, dass das irgendwie total einfach ist. Aber es ist einfach erstmal wichtig zu gucken, was ist überhaupt der Grundanspruch an das Miteinander oder eben das Muttersein, die Art, Care-Arbeit zu leisten und vor allen Dingen emotionale Arbeit zu leisten. Und natürlich, das ist super anspruchsvoll, gerade weil wir ja in einer Welt leben, die erwartet oder unsere Generation erwartet eben, dass wir unsere Kinder koregulieren und ihnen emotionale Sicherheit geben und eben bindungsorientiert bleiben, während wir eben selbst oft nicht so groß geworden sind und so nicht begleitet wurden und ist da noch ja, ganz andere Erziehungsmethoden, muss man ja da deutlich sagen, gab, eben mit der Absicht zu erziehen und nicht unbedingt in Beziehung zu sein. Das ist ja auch ein weiterer neuer Anspruch ans Elternsein. Insofern, ja, braucht es das auch da, Mitgefühl mit uns, dass uns das natürlich nicht immer gelingen kann, wenn uns das noch nie jemand gezeigt hat, wie das eigentlich wirklich geht und wir es uns ja auch ein bisschen selber beibringen. Und gleichzeitig, wie gesagt, möchte ich nochmal betonen, dass es eben auch dabei nicht darum geht, das alles perfekt zu machen. Und wenn du eben das nächste Mal denkst, ich war heute nicht gut genug oder ein schlechtes Gewissen hast, dich selbst beschämst, dann hoffe ich, dass du dich erinnerst, dass es eben nicht darum geht, alles immer nur richtig zu machen, sondern vor allen Dingen darum geht, in Verbindung und Beziehung zu sein. Und das setzt natürlich voraus, dass du mit dir gut in Verbindung und Beziehung bist. Und dabei kannst du dir auch immer Unterstützung suchen. Wie gesagt, ich habe es jetzt so angerissen, die kulturhistorische Prägung von Mutterschaft. In diesem Fall, ich bin ja überzeugt, dass es einfach ja notwendig ist, sich mit dem Rollenbild von Mutter und Vaterschaft auseinanderzusetzen, wenn wir das neu und anders machen wollen und ja Elternschaft feministisch denken wollen, dann brauchen wir einerseits eben Wissen über die kulturhistorische Prägung und dann brauchen wir diese innere Auseinandersetzung mit den verschiedenen inneren Anteilen zu klären, was sind meine Antreiber letztendlich und innere Stimmen, die aus diesem kulturell geprägten Bild kommen, aus dem patriarchalen Mutter- und Vaterbild und was ist mein eigenes, was ist meine individuelle Prägung und dann sozusagen mein eigener Anspruch, das, was ich vielleicht entwickeln will. Das mache ich ganz viel im 1:1-Coaching. Das machen wir im Feminist Motherhood Circle, der auch im Oktober wieder startet. Das ist kein Coaching, aber das ist sozusagen ein Wissensvermittlungs- und Inspirationsprogramm plus Austausch mit ganz vielen gleichgesinnten Frauen einmal im Monat im Sisterhood Circle. Wir schließen das gerade ab und genau, es ist wieder sehr berührend, ja, welche Erkenntnisse da für die Frauen sich entwickelt haben und was ja diese Zeit für sie in Bezug auf ihre Mutterschaft und auch ihren Anspruch ans Muttersein verändert hat. Ich verlinke das gerne in den Shownotes und wenn du noch niedrigschwelliger einsteigen willst, dann kannst du, wie gesagt, sehr gerne in die Community kommen und da im August diesen kleinen Audiokurs zum inneren Patriarchat mitmachen. Genau, es gibt also viele Möglichkeiten, mit dem Thema voranzugehen, sozusagen in der Selbstauseinandersetzung und gar nicht so sehr in diesen ganzen pädagogischen Fragen, wie gehe ich jetzt mit meinem Kind um, wie spreche ich mit meinem Kind und wie gehe ich mit dem Wutanfall um und so, das ist auch alles super wichtig. Aber ich denke, es ist ebenso wichtig und eigentlich in meiner Welt auch ein erster Schritt sozusagen, sich mit den eigenen Themen eigentlich zu beschäftigen, weil die dann auch ja, das ganz viel bewegt, sodass es auch möglich ist, aus der Verbindung mit sich selbst viel leichter sozusagen in die Verbindung mit dem Kind zu kommen und dann vielleicht auch weniger Anleitung sozusagen dafür zu brauchen. Ja, ich wünsche dir eine wunderbare Sommerzeit, eine schöne Pause. Es gibt ja reichlich alte Folgen nachzuhören. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast mit anderen Eltern teilst, diese Folge explizit vielleicht an eine Mutter schickst, die sie auch hören sollte. Ja, ich freue mich immer über Bewertungen natürlich, Kommentare bei Spotify. Ja, ich wünsche dir einfach einen wunderbaren Sommer, sende dir viele liebe Grüße, sage danke für jeglichen Support und dass du hier zuhörst und bis bald.